Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.
Staudämme gibt es weltweit und sie gelten als Quelle regenerativer Energie. Insbesondere für einen interessiert sich aber Herr Professor Dr. Florian Wittmann. Er ist Professor für Auenökologie und Leiter des Auen-Instituts Rastatt. Dieses gehört zum Institut für Geographie und Geoökologie des Karlsruher Instituts für Technologie. Das Auen-Institut Rastatt arbeitet mit dem brasilianischen Institut für Amazonasforschung zusammen und untersucht die Auswirkungen von Staudämmen auf die Auenvegetation stromabwärts dieser. Hierbei dient der Balbina-Staudamm als Modellbeispiel für die Auswirkungen des Klimawandels. In der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung geht es unter anderem darum, wie Staudämme Ökosysteme beeinflussen und welche negativen klimatologischen Auswirkungen sie mit sich bringen können. Mein Name ist Joshua Bayless. Herr Professor Dr. Wittmann, herzlich willkommen zum Podcast Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Wir haben es gerade in der Ankündigung gehört, Sie sind Professor für Auenökologie und Leiter des Aueninstituts. Jetzt ist es so, dass das Aueninstitut Rastatt mit dem brasilianischen Institut für Amazonasforschung zusammenarbeitet und hier werden die Auswirkungen von Staudämmen auf die Auenvegetation stromabwärts dieser untersucht. Jetzt vielleicht erstmal die Frage, wie kam denn diese Zusammenarbeit zustande? Warum denn der Standort Amazonas? Das ist natürlich eine große geografische Distanz dieser zwei Lagen.
Ja, warum Amazonas? Das hat natürlich persönliche Gründe. Ich habe fast meine gesamte wissenschaftliche Karriere am Amazonas durchlebt sozusagen. War dort für die Max-Planck-Institute für Limnologie und auch Chemie später angestellt als Postdoc und habe eigentlich seit Beginn meiner Karriere eben die Überschwemmungswälder Amazonas untersucht. Passt aber sehr gut in die Thematik des Aueninstituts. Wir sind ja nicht auf Deutschland beschränkt, sondern arbeiten eigentlich weltweit. Natürlich mit starkem Fokus auf Renaturierung in Deutschland und auch in Europa, aber eben auch in Amazonien. Und immerhin gibt es dort noch das größte frei fließende Flusssystem der Welt einerseits und auf der anderen Seite ist es das größte Flusssystem der Erde. Das heißt, ein Fünftel des weltweit verfügbaren Oberflächenwassers fließt durch Amazonien. Und das sind eigentlich Gründe genug, schon auch wegen der hohen Biodiversität in diesen Auen und den Ökosystemleistungen, die zur Verfügung stellen für die Menschheit, eben am Amazonien als Fokus zu untersuchen.
Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall viele Gründe, die auch Sinn machen. Jetzt ist natürlich auch ein Fokus Ihrer Forschung eben diese Staudämme. Und wenn ich persönlich jetzt an Staudämme als Quelle Energieerzeugung denke, da muss ich eigentlich zugeben, dass ich schon an eine Art Ökoenergie denke, denn die Energie wird ja durch drehende Turbinen erzeugt. Das klingt ja als erstes jetzt für mich gar nicht so schlimm, aber Staudämme sind zumindest in manchen Gebieten eine Gefahr für die Ökologie. Kann man das so sagen? Und wenn ja, warum sind sie das?
Ja, Staudämme sind immer eine Unterbrechung des Flusssystems und Flüsse sind natürlich geografisch wichtige Landschaftseinheiten, die dann unterbrochen werden für aquatische Organismen erstmal, aber eben auch für eine ganze Reihe von anderen Organismen, die eben an Überschwemmungsregime, Überflutungsregime angepasst sind, an die nährstoffreichen Auenböden. Und diese Dämme verursachen eben eine ganze Reihe von ökologischen Auswirkungen, die sich negativ eben auf die Organismen und auf die Biodiversität und letztendlich auch auf die Ökosystemleistungen auswirken. Jetzt ist die Hydroenergie natürlich regenerativ, was natürlich positiv ist für unser Klimageschehen, aber abhängig davon, wie groß die Reservoire sind, um die nötige Energie zu schaffen für diese Turbinen, desto größer ist eigentlich der ökologische Impact für die Auensysteme. Erstmal muss man vielleicht vorweg sagen, dass Flussauen mit zu den weltweit, zu den Ökosystemen gehören, die weltweit am meisten Ökosystemleistungen für die Menschheit bieten. Dazu gehört natürlich Wasser, Trinkwasser letztendlich oder auch Brauchwasser, aber letztendlich auch eben vergleichsweise hohe Biodiversität, Artenreichtum, Bereitstellung von Nährstoffreichtum für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und so weiter und so fort. So, und wenn wir jetzt diese Ökosysteme natürlich durch den Aufstau beeinflussen, dann hat das, wie gesagt, eben eine ganze Reihe von negativen Konsequenzen, die zum Teil auch klimatologisch sein können. Vor allem, wenn Sie an tropische Regenwälder denken und an diese Überschwemmungswälder, wenn dort die hydrologischen Regime gestört werden und riesige, zum Teil Reservoire, die teilweise Tausende von Quadratkilometern groß sind, angelegt werden, um eben die nötige Energie für die Turbinen bereitzustellen, dann hat das natürlich sehr negative Konsequenzen auf die Produktion auch klimawirksamer Spurengase, die in diesen Reservoiren entstehen durch die verfaulende Vegetation, die eben dann überflutet wird quasi und dadurch abstirbt und dann eben solche Spurengase wie Kohlendioxid, aber auch Methan und auch Schwefeldioxide über Jahre hinweg eben produziert und ausgast, nicht nur an den Turbinen, sondern natürlich auch in den Stauräumen als solches. Und die Quantität dieser Spurengase, klimawirksamer Spurengase, die da erzeugt werden, die können zum Teil höher sein als durch die vergleichsweise über fossile Brennstoffe generierte gleiche Energiemenge. Also es kommt ganz darauf an, wo Sie Ihre Staumauer errichten.
Also habe ich es richtig verstanden, dass hier die größte Gefahr für das Klima eben diese sind Spurengase, haben Sie gesagt. Diese Gase, genau, durch die Bäume entstehen, die eben abfaulen aufgrund dieser Wassermengen.
Ganz genau. Ja, zum einen reduzieren Sie natürlich, also mit diesem Reservoir bilden Sie ein riesiges aquatisches Ökosystem, in dem quasi keine terrestrischen Pflanzen mehr wachsen können. Das heißt, die ganze Auenvegetation wird dann nicht mehr wachsen, weil sie jetzt permanent überflutet ist. Dadurch stirbt diese Vegetation natürlich ab. Jetzt wäre natürlich eine Lösung, dieses Reservoir, die Fläche zu roden, bevor man sie flutet. Aber das ist in tropischen Regenwäldern eigentlich unmöglich, weil das ist so viel Biomasse, dass man Jahrzehnte brauchen würde, um diese Flächen überhaupt so große Flächen abzuernten oder zu roden. Ja. Insofern werden einfach die Wälder stehen gelassen, überflutet, verfaulen dann. Das ist gang und gäbe, sowohl in Afrika als auch in Südamerika beispielsweise. Gasen eben diese klimawirksamen Spurengase aus.
Ja, das klingt wirklich nicht gut und ist eigentlich auch erstaunlich, weil ich zumindest auch vor unserem Gespräch gar nicht wusste, was für Auswirkungen eben Staudämme haben können und wie die Lage auch im Amazonas aussieht. Jetzt gibt es einen bestimmten, den Balbina-Staudamm in Brasilien, und der dient für Ihre Forschung als Modellbeispiel für die Auswirkungen des Klimawandels. Jetzt haben wir ein bisschen auch gehört, dass gerade größere Staudämme natürlich auch größere Auswirkungen haben. Könnten Sie uns vielleicht den Balbina-Staudamm ein bisschen näher bringen und auch uns ja erklären, wie genau er hier als Klimamodell wirkt?
Also der Balbina-Staudamm, der wurde errichtet in den 80er Jahren, etwa 150 Kilometer nördlich von Manaus gelegen, der Stadt Manaus in brasilianisch-Amazonien, entlang eines nicht sehr großen Flusses für brasilianische Verhältnisse oder amazonische Verhältnisse, der Uatuma. Das ist ein Schwarzwasserfluss, der also relativ wenig Sedimente mit sich führt, dafür aber natürlich sehr viel Huminstoffe durch den Regenwald, die eben da reingewaschen werden in diesen Fluss. Und dieser Balbina-Staudamm, der hat eben ganz empfindlich das hydrologische Regime dieses Amazonasflusses gestört. Jetzt muss ich dazu ein bisschen weiter ausholen. In Amazonien ist es so, dass wir eine niederschlagsreiche Zeit und eine niederschlagsärmere Zeit im Jahresverlauf haben. Und durch die doch sehr großen Wassereinzugsgebiete kommt es dadurch eben zu einem vorhersehbaren monomodalen Flutpuls, so wird er von uns genannt. Das ist also die Entwicklung einer Hochwasser- und einer Niedrigwasserperiode im Jahresverlauf. Und diese Wasserpegeländerungen, die bestehen schon über relativ lange Zeiträume, über evolutionäre Zeiträume, mindestens seit sich der tropische Regenwald entwickelt hat. Natürlich gab es immer wieder globale Klimaänderungen mit weniger Wasser in der Atmosphäre oder mehr Wasser in der Atmosphäre. Aber letztendlich sind diese Flüsse so groß, dass sie nie austrockneten, also ständig perennierend in der Landschaft vorhanden waren. Und diese vorhersehbaren, und vorhersehbar heißt Hochwasserperioden, vorhersehbar heißt, dass man wirklich über Wochen oder Monate relativ genau sagen kann, wann die Hochwasserperiode eintritt und wann auch die Niedrigwasserperiode eintritt. Daran haben sich eben die Organismen, wie beispielsweise Bäume oder auch Krautpflanzen und eben auch die Tiere, wie zum Beispiel Fische, Fischpopulationen oder auch andere aquatische oder semi-aquatische Lebewesen angepasst. Das heißt also, ihre Reproduktion beispielsweise bei Bäumen, Blüten und Fruchten passiert beispielsweise während der Hochwasserphase. Die Bäume oder auch Pflanzen sind relativ, haben enge ökologische Nischen entlang dieses Flutgradienten, je nachdem, welche spezifischen Anpassungen sie entwickelt haben an eben diese Überschwemmungszeit, in der ja weitgehend Sauerstoff fehlt für die Vegetation, die natürlich wichtig ist für den Metabolismus, für die Photosynthese. Das heißt, viele Bäume schmeißen beispielsweise ihre Blätter ab während der Hochwasserperiode, ganz genau wie bei uns im Winter, wenn kein Wasser zur Verfügung steht, weil das Wasser eigentlich in der Regel im Boden gefroren ist, reduzieren also ihren Metabolismus, und das sind alles Anpassungen an diese regulären Überschwemmungen. So, wenn es jetzt zu einem Aufstau kommt, dann heißt das natürlich für das Reservoir ein dauerhaft aquatisches Ökosystem, an dem Landpflanzen keine Chance mehr haben zu bestehen. Aber flussabwärts dieser Staumauer wird eben das hydrologische Regime dieser Flüsse weitgehend gestört. Und zwar nicht nur in Quantität des auftretenden Wassers, denn jetzt richtet sich natürlich der Abfluss nach der Energiemenge, die produziert werden soll, also nach einem ökonomischen Gesichtspunkt. Und wenn es eben mal relativ wenig regnet, das heißt, der Flutpuls sowieso gering ist, dann wird eben möglichst viel Wasser von den Kraftwerksbetreibern in dem Reservoir gespeichert, sodass dann eben keine Hochwässer mehr unterstromig entstehen. Und das hat natürlich dann dementsprechend dramatische Konsequenzen für diese Lebewesen, die eben an diese hydrologischen Zyklen angepasst sind. Warum hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Das liegt einfach daran, dass wir seit etwa 30, 40 Jahren im Flutpulsverhalten dieser amazonischen Flüsse doch inzwischen Auswirkungen des Klimawandels sehen. Es kommt zu häufigeren Extremereignissen wie extreme Dürreperioden, Trockenzeiten, also extreme Niedrigwasserstände und vermehrt vor allem auch zu extremen Hochwässerperioden. Und das bedeutet natürlich für die eng eingenischte Vegetation und auch die Fauna, dass sie natürlich ihre Lebensräume weitgehend entweder verlieren oder dass sie aber ihre Lebensräume sich verlagern. Durch die Staumauer haben wir jetzt quasi schon ein relativ extremes Szenario für die unterstromigen Überschwemmungsbereiche, die ähnlich sind wie die, die der Klimawandel über längere Zeiträume letztendlich schafft oder kreiert. Sodass quasi unsere Staumauern als Modell dienen für den Klimawandel, für die unterstromig gelegenen Überschwemmungsgebiete. Für Balbina spezifisch können wir sagen, dass seit der Errichtung der Staumauer beispielsweise die Niedrigwässer höher sind als bevor der Staudamm gebildet worden ist, nämlich im Mittel um 1 Meter höher als vorher. Wobei die Hochwässer dann auch in ihrer Höhe abgenommen haben, nämlich um knapp 95 Zentimeter. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das heißt. Und das bedingt dann auch so ein bisschen diesen sogenannten Sandwich-Effekt. Das heißt, unsere Auen, die ja verbreitet sind über einen Höhengradienten von etwa 10 Metern im Mittel, das sind nämlich die natürlichen Wasserstandsschwankungen, die werden jetzt quasi eingequetscht auf eine kleinere Amplitude. Das Niedrigwasser ist höher. Das heißt, hier fehlt jetzt ein Meter Aue. Die Hochwässer sind geringer. Das heißt, von den terrestrischen Lebensräumen kommt es jetzt zur Einwanderung, zur Invasion von Arten, die weniger angepasst sind an diese Überflutungen. Und dadurch werden natürlich die Auen verkleinert und ganz bestimmte ökologische Nischen fallen sogar raus. Und die Arten, die diese besetzt haben, die sind letztendlich, werden dann lokal verschwinden, regional vielleicht sogar verschwinden und sind deshalb dann auch gefährdet für ihr Aussterben in der Region sozusagen.
Wow, also ziehen wirklich diese Staudämme riesige Konsequenzen mit sich. Jetzt wollte ich gerade einen Punkt ansprechen, ob ich das so richtig verstanden habe. Gerade der Balbiner Staudamm dient als Modell des Klimawandels, weil er so gesehen eine beschleunigte Art der Auswirkungen des Klimawandels zeigt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also was wir sehen, ist in den letzten 30 Jahren eben eine verstärkte Frequenz von Extremen, von extremen hydrologischen Ereignissen wie Trockenzeiten und Hochwässern, sowohl in ihrem zeitlichen Auftreten, also in ihrer Frequenz, als auch in ihrer Quantität, also wie hoch die Hochwässer oder wie niedrig die Niedrigwässer letztendlich daherkommen. Das ist allerdings ein Trend, der natürlich über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte andauern wird, wobei die Staumauer das natürlich schlagartig produziert hat. Diesen Wandel in den unterstromigen Gebieten. Und da können wir jetzt quasi diese Bereiche der Überschwemmungswälder als Modell nehmen für das, was längerfristig mit dem Klimawandel passieren wird, nämlich verstärkte Extremereignisse.
Okay, das heißt natürlich, jetzt kann man es nicht mehr aufhalten, aber Sie wissen zumindest, das wird so passieren. Können Sie denn diese Ergebnisse oder Erkenntnisse auch an andere Standorte der Welt tragen? Oder wie gehen Sie dann mit diesen Ergebnissen um, wenn Sie wissen, okay, das erwartet uns jetzt in, wie Sie gesagt haben, sehr, sehr vielen Jahren erst, aber kann man da schon aktiv dagegen arbeiten oder irgendwas tun?
Natürlich können wir aktiv was gegen den Klimawandel tun. Da gibt es ja inzwischen weltweit bekannte und auch angeregte Szenarien, die es einzuhalten gibt, wie zum Beispiel die Erhöhung der Temperatur um 1,5 Grad, also Deckeln der Erhöhung der Temperatur und so weiter und so fort. Das können wir tun. Jetzt ist es natürlich so, es hängt im Wesentlichen davon ab, in welchen Überschwemmungsbereichen sie sich befinden. Es ist natürlich so, dass wir hier an einem Schwarzwasserfluss sind, wo die Flora und die Fauna eine ganz andere ist und auch wesentlich weniger resilient gegenüber Klimaänderungen als beispielsweise an einem Weißwasserfluss wie dem eigentlichen Amazonas, der eben sehr sedimentfrachtreich ist, ständig Sedimentation, neue Sedimente zur Verfügung stellt oder auch erosiv tätig ist. Das heißt, es kommt zur ständigen Umlagerung. Und die Vegetation in diesen Auenwäldern beispielsweise, die ist sehr viel resilienter, weil sie eben an diese konstanten Störungen, der geomorphologischen Störungen angepasst sind. Mhm. Ja, in einem Schwarzwasserwald, wo es relativ wenig Dynamik gibt in der vegetativen Entwicklung, im Sukzessionsgeschehen, diese Lebewesen sind doch wesentlich vulnerabler, empfindlicher gegenüber jeglicher Störung. Das heißt, Ihre Frage, um die eindeutig zu beantworten, muss ich sagen, es hängt davon ab, in welchem Bereich Sie sich befinden.
Ja, also kann man nicht pauschal sagen, dass alle Staudämme problematisch sind oder so problematisch wie eben beispielsweise der Balbiner Staudamm sind.
Das hängt natürlich, wie Ihre eingangs gestellte Frage schon, wie die darauf abgezielt hat, das hängt davon ab, von welchem Blickwinkel Sie aus das betrachten. Für aquatische Organismen wie Fische sind alle Staudämme problematisch, weil sie beispielsweise die Konnektivität des Flusssystems unterbrechen. Ganz viele Fischarten beispielsweise sind abhängig von ihrer Migration zwischen den Oberläufen und den Unterläufen der Flüsse. Und wenn Sie da diese Flüsse aufstauen, kann man eigentlich sagen, dass alle Stauwehre für die aquatische Fauna erstmal negative Konsequenzen haben. Ja. Mhm. Wir betrachten jetzt überwiegend das hydrologische Regime und wie sich Änderungen des Hydroregimes auf die Vegetation und auch auf die Fauna auswirken. Aber es gibt ja noch ganz andere ökologische Auswirkungen, die noch weitgehend unbekannt sind, wie zum Beispiel der Sedimentrückhalt. Ja? Mhm. Wenn sich Staumauern bilden, dann werden Sedimente zurückgehalten. Wir wissen relativ gut von unserem Rhein beispielsweise in Deutschland oder auch von anderen Flüssen, dass dadurch die Soleintiefung der Flüsse bedingt wird. Das heißt, unterhalb der Staumauer fehlt dann das Geschiebe, es fehlt das Sediment. Und wenn die Flüsse dazu noch begradigt sind, dann haben die eine relativ hohe hydraulische Energie und tiefen sich dadurch ein in die Landschaft, also tendieren zur tiefen Erosion. Mhm. Und das hat natürlich auch wieder dramatische Konsequenzen, auch für die Auen insbesondere, weil natürlich damit zum Beispiel die Grundwasserspiegel abgesenkt werden. Und das erfahren wir an allen unseren deutschen Flüssen beispielsweise, wo unsere Auen immer mehr terrestrische Lebensräume werden. Weil eben die Grundwasserspiegel abfallen durch die Tiefenerosion unserer Flüsse. Also auch da die Auswirkungen auf den Feststoffhaushalt der Flüsse sind nochmal ein ganz anderes Thema, die natürlich im Schwarzwasserbereich jetzt an Balbina relativ unwichtig sind, weil der Fluss eben kaum Sedimente mit sich führt, aber in Weißwasserflüssen natürlich ganz erheblich dramatisch sein können. Ja? Yeah. Konnektivitätsunterbrechungen habe ich schon genannt. Es werden teilweise auch toxische Substanzen produziert über veränderte bakterielle Verhältnisse in den anaeroben Reservoiren, ja, in den perennierend überfluteten Bereichen und so weiter und so fort. Also eine ganze Reihe von Konsequenzen, die eigentlich noch nicht weitgehend noch nicht untersucht sind. Und letztendlich muss man auch dazu sagen, dass auch solche lokalen Ereignisse wie das Errichten einer Staumauer natürlich in Flüssen auch ganz erheblich weitreichende ökologische Konsequenzen mit sich führt. Sie müssen bedenken, dass unsere Flüsse ja auch die Meere letztendlich in die Meere entwässern und auch die Meere mit Nährstoffen beispielsweise versorgen. Mhm. Und wenn Sie dieses Sediment jetzt zurückhalten, dann kommen diese Nährstoffe eben nicht mehr ins Meer. Und dadurch werden Ökosysteme wie Korallenriffe, Mangroven, Flussdeltas und so weiter und so und so fort natürlich auch ganz in erheblichem Maße beeinflusst. Und das sind eben meistens Dinge, an die die lokalen Kraftwerksbetreiber nicht denken. Auch diese Telekonnektionen, sage ich mal, vor allem dann, wenn natürlich Flüsse international sind, also durch verschiedene Länder fließen, wie beispielsweise am Yangtze in China, ja, wo auch die geopolitische Situation eine ganz dramatische ist, weil eben die Länder, in denen der, in denen diese Flüsse, die Anrainerländer quasi eben auch ganz massiv dadurch beeinflusst werden durch einen Aufstau beispielsweise. Mhm.
Also, wie ich raushöre, auch die regenerative Energie hat ihren Preis. Ist gar nicht so einfach, wenn man das Ganze von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.
Ja, man könnte jetzt noch dazu anmerken, es ist natürlich einfach, jetzt herzugehen und zu sagen, Brasilien, ihr seid das wasserreichste Land der Erde, ihr dürft keine Hydroenergie mehr produzieren. Hm. Aber man muss sich eben über die ökologischen Konsequenzen bewusst werden und muss eben auch versuchen, möglichst andere regenerative Energiequellen zu nutzen, in denen Brasilien ein riesiges Potenzial hätte, wie beispielsweise die Sonnenenergie, ja, die eben noch völlig, die noch längst nicht ausgeschöpft ist in Brasilien, im Gegenteil, oder auch Windenergie. Und letztendlich soll man natürlich auch Hydroenergie nutzen, aber es wäre immer besser, sich beispielsweise einen Fluss auszusuchen und zu sagen, wir bauen hier 10 Staumauern, um unsere Energie zu produzieren, als 10 verschiedene Staumauern oder Stauwehre in 10 verschiedenen Flüssen beispielsweise zu etablieren und die alle kaputt zu machen. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt auch technische Möglichkeiten inzwischen, dass eben kein Vollstau mehr verursacht wird, sondern nur noch eine Einengung der Hydraulik des Flusses sozusagen. Also die Staumauern sind nicht mehr komplett geschlossen. Ja. Dadurch ist zum Beispiel das Konnektivitätsproblem wird verringert, der Sedimentrückhalt wird verringert. Auch der Einfluss auf die hydrologischen Regime wird verringert. Mhm. Also es gibt Möglichkeiten. Am besten wäre natürlich einfach nur die Turbine in ein fließendes System zu hängen. Das hätte so den geringsten Impact wahrscheinlich.
Aber es macht mir Hoffnung zu hören, dass es eben eigentlich so viele Alternativen gibt. Aber zum Ende hin unseres Gesprächs würde ich doch ganz gerne auch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen oder auch auf Brasilien, denn uns ist eigentlich allen bekannt, dass auch aufgrund der politischen Führung in Brasilien die Umwelt stark leidet, gerade der Regenwald. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen, gibt es denn Ihrer Meinung nach dennoch Hoffnung für den Regenwald Brasiliens? Ist es 5 vor 12 oder genau 12 oder vielleicht schon leider zu spät?
Zu spät ist es sicher nicht. Wenn nur noch ein Baum stehen würde in ganz Amazonien, wäre es immer noch nicht zu spät, den vor dem Abholzen zu bewahren. Also es gibt immer Gründe dafür zu kämpfen, dass der Regenwald erhalten bleibt, beziehungsweise auch wieder aufgeforstet wird, wo nötig. Ich würde sagen, nach Ihrer Einschätzung oder um Ihr Bild zu verwenden, es ist ziemlich genau 12 Uhr. Also es gibt schon Studien, die sagen, dass die dramatischen Abholzungen Amazoniens bereits zu den sogenannten selbstverstärkenden Dieback-Effekten führen. Also viele Amazonasarten, Baumarten sind extrem empfindlich gegenüber Klimaänderungen, brauchen also permanent eine hohe Luftfeuchte, viel Niederschlag, über 2000 Millimeter. Und in Ostamazonien gibt es durchaus schon Regionen, die wesentlich weniger als 2000 Millimeter Niederschlag haben. Auch eben verstärkt durch die zunehmenden oder die hohen Entwaldungsraten, was relativ gut bekannt ist mittlerweile. Also ich würde sagen, für weite Bereiche Ost- und Zentralamazoniens ist es bereits 12. Mhm. Westamazonien liegt da noch ein bisschen außen vor, weil wir hier sehr hohe Niederschläge haben, 3.000, 4.000, 5.000 Millimeter im Jahr. Und auch Westamazonien relativ unzugehbar nach wie vor ist durch Straßen oder andere Verkehrsmittel beispielsweise. Gibt es noch Hoffnung? Ja, es gibt Hoffnung. Wir wissen alle, dass derzeit das brasilianische Regime sehr wenig tut, um die Abholzungen zu reduzieren. Das war schon mal anders. Wir hoffen, dass es wieder in diese Richtung geht. Ich denke nicht, dass wir den Wald effizient schützen können ohne internationale Investitionen. Also ich denke, wir brauchen von der Europäischen Union, von Nordamerika, von Japan, von anderen Industrieländern ganz massive Anreize, die auch finanzieller Art sind. Oft wird auch gesagt, wir müssen unser Konsumverhalten ändern, um eben beispielsweise amazonische Regenwälder zu schützen. Ich finde das ein bisschen zwiespältig, denn als Normalverbraucher habe ich eigentlich kaum noch Einblick in diese globalisierten Lieferketten bei Soja, das für unsere Massentierproduktion verwendet wird, um die Tiere zu füttern, ist das noch relativ einfach, wenn sich die Soja-Anbauflächen ausweiten in Brasilien und dafür Regenwald abgeholzt wird. Denken Sie an einen Computer, der vielleicht 100 Komponenten hat, die in 100 verschiedenen Ländern produziert worden sind. Da ist es einfach nicht mehr möglich, als Normalverbraucher diese Lieferketten nachzuvollziehen. Insofern würde ich sagen, da sind so ein bisschen unsere verantwortlichen Politiker in der Verantwortungspflicht, eben ein Label vielleicht zu entwickeln, das diese Lieferketten relativ schonungslos aufdeckt. Und natürlich kann man dann mit seinem persönlichen Konsumverhalten dazu beitragen, aber letztendlich muss dafür eben dieses Lieferkettengesetz kommen, das ja 2023 in Deutschland auch kommen soll. Mhm. Problem ist natürlich fraglich, ob die Umsetzung praktikabel ist. Die andere Frage ist, ob es Wettbewerbsnachteile dann gibt für unsere heimische Industrie gegenüber Ländern, wo es diese Lieferkettengesetze nicht gibt. Aber letztendlich, ja, wir müssen alle, sowohl persönlich als auch die in der Verantwortung Stehenden, an diesen Lieferketten arbeiten und versuchen eben möglichst verantwortungsbewusst damit umzugehen, um dann zu sagen, okay, wir kaufen jetzt in diesem Regenwaldland beispielsweise kein Palmöl mehr oder wir kaufen auch beispielsweise keine Sojaprodukte mehr, um unsere Massentierhaltung zu finanzieren. Also letztendlich gehört so ein bisschen beides dazu, der persönliche als auch der ja, politische Druck von beiden Seiten und letztendlich internationale Hilfestellung, um eben finanzielle Anreize zu schaffen, den Regenwald eben zu erhalten.
Ja, dann hoffen wir wirklich, dass das auch zukünftig geschieht. Dann ist natürlich die grüne Lunge unserer Erde.
So ist das.
Herr Professor Dr. Wittmann, vielen Dank für das Gespräch, für das wirklich interessante Gespräch und dann natürlich auch für Ihre weitere Forschung. Alles Gute, viel Erfolg und natürlich aber auch viel Spaß.
Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für Ihr Interesse.
Gerne. Zu Gast in der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung war Herr Professor Dr. Florian Wittmann. Er ist Professor für Auenökologie und Leiter des Aueninstituts Rastatt. Dieses gehört zum Institut für Geographie und Geoökologie des Karlsruher Instituts für Technologie. Wer mehr über seine Forschung und die Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Institut für Amazonasforschung erfahren möchte, kann gerne auf der Website des Instituts für Geographie und Geoökologie vorbeischauen. ifgg.kit.edu. ifgg.kit.edu. Mein Name ist Joshua Bayless. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.